und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Diese Episode gehört zu den letzten im Rahmen dieses Podcasts und sie ist mir eine besondere Herzensangelegenheit. Mein Gast heute heißt Kati Kleff und vielleicht kennst du ihre Stimme aus dem Radio von Antenne Bayern oder von ihrem Podcast Get Happy. Ich durfte selbst einmal Gast in ihrem Podcast sein und als ich später ihr Buch Wie ich wurde gelesen habe, hat mich das auf eine ganz besondere Weise berührt, die auf jeden Fall nachgewirkt hat. Kati erzählt in ihrem Buch sehr offen über ihren Weg vom Erfolg im Radio, über die innere Leere und darüber, wie sie durch eine bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte ein Leben aufgebaut hat, das sich heute wirklich stimmig für sie anfühlt. Und das beobachte ich auch in den Umstiegen, die ich begleite oder begleitet habe, dass es häufig innere alte Verletzungen sind, die uns den Weg versperren zur Veränderung. Vielleicht liegt schon alles auf dem Tisch, aber irgendwie, irgendwas fehlt noch, irgendwas hindert uns, lässt uns zweifeln und oftmals ist es eben Teil unserer Geschichte, den wir noch nicht aufgearbeitet haben, der da so massiv im Weg steht. Und deswegen ist mir das heute ein besonderes Anliegen, diese Geschichte von Kati nochmal mit dir zu teilen, um dich vielleicht anzuregen, nochmal näher hinzugucken, genauer reinzugehen in die Dinge, die möglicherweise eben auch schmerzen und dann aber auch dadurch, durch die Aufarbeitung, Klärung, das Anschauen, den Weg frei zu machen. Und auch bei mir steht ja eine Veränderung an und auch für diese Veränderung war es eben für mich wichtig, da nochmal hinzuschauen auf meine Geschichte und für mich nochmal ein paar Sachen zu klären. Also ganz wichtiges Thema, ich kann das nur weiterempfehlen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt eine ganz besondere, erkenntnisreiche, berührende und stärkende Folge mit Kati Kleff. Kati, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist und möchte mit der Frage starten, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Hallo liebe Janike, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und auf die Zeit, die wir hier miteinander verbringen dürfen. Das ist eine interessante Frage, die viel mehr Tiefgang hat, als man so, finde ich, auf den ersten Blick erahnen mag, weil sich das vielleicht auch im Laufe des Lebens ein bisschen verändert und etwas, was man lange für eine berufliche Erfüllung hielt, sich plötzlich als ein bisschen schal oder irgendwie ermüdend herausstellt und dann sucht man nach etwas Neuem. Heute würde ich sagen, tatsächlich das, was ich in meinem Leben überwunden habe, mit anderen Menschen zu teilen. Und ihnen somit Türen in ihrem Inneren mitzuöffnen und vielleicht Antworten auf Fragen zu finden, die sie lange gesucht haben. So, das ist für mich heute das, was mich am allermeisten erfüllt. Es gibt so was Schönes aus der spirituellen Szene, to my greater good and to the greater good of all, also zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller. Und Das erfüllt mich sehr und da bin ich sehr dankbar, dass ich das auch relativ spät in meinem Leben gefunden habe.
Das ist total schön und passt so gut zu dem Thema Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit können wir ja auch gerade in den Dingen erkennen, die uns bewegt haben, beschäftigt haben, belastet haben vielleicht auch oder uns gestützt haben. Und wenn wir das, was aus unserer Geschichte heraus uns irgendwie für uns sehr bedeutsam war, wenn wir das mit anderen teilen können und anderen ermöglichen können, auch ja, etwas Gutes daraus zu ziehen oder für sich einfach bessere, leichtere, gesündere Wege zu gehen. Das ist eigentlich so der Inbegriff von Sinnhaftigkeit, würde ich sagen.
Ich glaube sogar, dass es eine echte, auch wenn das Wort sehr strapaziert ist, eine echte Superpower ist. Also etwas, ich glaube, dass jeder von uns etwas sehr, jeder von uns hat sowieso etwas sehr Individuelles und eine sehr individuelle Geschichte, eine absolut unique Sprache, also nicht nur einen Fingerabdruck, der absolut einzigartig ist auf dieser Welt, sondern auch den Klang der Stimme, die Frequenz, die Wahl seiner Worte. Und ich glaube wirklich, dass ganz magische Dinge geschehen können, wenn man etwas in seinem Leben, und das ist bei jedem Menschen natürlich, kann es was anderes sein, irgendetwas ja überwunden hat, also irgendetwas transformieren konnte, etwas, das vielleicht lange eine große Last war und das man auch lange eher als Last empfunden hat und dass man das aber dann auf einem natürlich sehr komplexen und auch langen Heilungsweg umdreht und genau daraus entsteht dann etwas unglaublich Schönes und wenn daran dann noch andere Menschen partizipieren, dann ist doch schon viel geschafft für diese Welt, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja, und es ist absolut sinnstiftend. Also, ja. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich so mit Menschen, ich habe jetzt nicht so einen 9-to-5-Job und ich mache unheimlich viele unterschiedliche Dinge. Und wenn ich dann aber Gespräche führe mit Menschen, die so wirklich auf die Rente hinarbeiten und die dann sagen, ja, aber du solltest dann auch Altersvorsorge und so. Und dann sage ich, das stimmt alles, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwann mal nicht mehr zu arbeiten. Weil Arbeit für mich überhaupt keine Last ist, sondern ich gehe, und zwar nicht so workaholic-mäßig wie früher, sondern es macht mir so viel Freude, mit Menschen zu arbeiten, das hier mit Menschen wie dir zu sprechen, einen Podcast zu machen, im 1:1 im Coaching mit Menschen zu arbeiten. Warum sollte ich denn damit je aufhören? Ich arbeite doch nicht auf die Rente hin. Also ich hoffe, ich kann das machen, bis ich umfalle. So, es gibt mir auch eher Energie, als dass es mich Energie kostet.
Ja, und ich glaube, das berührt auch so ein Thema, dass der Erfinder dieser New Work-Bewegung auch angesprochen hat, weil wir bezeichnen ja als Arbeit Dinge, die wir tun, um Geld zu bekommen und unser Leben zu finanzieren. Aber da, finde ich, gehört ja viel mehr dazu, ne? Also Care-Arbeit, sich vielleicht Garten anlegen, Gemüse anbauen, sich um die Umwelt kümmern, sich um die Gemeinschaft kümmern, fürs Gemeinwohl engagieren. Also es gehört so viel mehr dazu, als nur in ein Büro zu gehen und für etwas zu arbeiten, was einem Geld gibt. Und das ist ja total wichtig, ne? Das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil, um auch an der Gesellschaft teilhaben zu können. Aber es gehört ja viel mehr dazu. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir so diese bisschen Verschiebung stattgefunden hat, raus aus dem einen, rein in, also dass es so eine Mischung aus verschiedenen Arbeitsformen ist und deswegen man sie vielleicht auch länger machen mag oder du sie länger machen magst oder kannst. Und das finde ich ganz schön, jetzt zu hören von dir.
Ja, also ich sage das, ich bin ja auch immer noch bei allem anderen, auch immer noch beim Radio, also nicht mehr so viel und wie früher, aber ich habe mich von den Medien noch nicht ganz verabschiedet und eigentlich ist es auch ein Beruf, der mir wirklich Spaß macht. Und ich sage das auch ganz oft, wenn ich mit jungen Kollegen, die jetzt so in den 20ern sind, im Gespräch bin, stellt euch breit auf. Fangt an, das, was euch wirklich Freude macht im Leben, Skills zu entwickeln. Wenn euch Astrologie interessiert, macht eine Astrologieausbildung. Fragt euch nicht wofür, sondern macht sie einfach. Also nach dem Prinzip Martin Seligman, positive Psychologie, Folge der Freude. Fangt an, euch breit aufzustellen, weil ich bin jetzt Jahrgang 73 und das ist noch eine Generation gewesen, wo du mit 18 wissen musstest, was du so bis zum Ende deines Lebens eigentlich machen willst. So. Und die Zeiten, finde ich, sind zum Glück vorbei. Und je breiter wir aufgestellt sind, ist zumindest meine Erfahrung, umso weniger Druck entsteht und es tröpfelt so an ganz vielen verschiedenen Stellen rein. Weil wenn man mit 50 oder Mitte 50 feststellt, das, was ich seit 30 Jahren mache, das ist, macht mich einfach kreuzunglücklich, aber ich habe keine Alternative, dann ist der Druck natürlich noch größer. Also finde ich es total hilfreich und auch wichtig, beruflich früh anzufangen, weit zu denken. Und damit meine ich nicht unbedingt Altersvorsorge, sondern lerne, bilde dich fort. Mach es nicht, um irgendwas zu erreichen, sondern einfach, weil es dir Freude macht. Und dann wird dir der Weg schon zeigen, was du mal damit anstellen kannst. Das ist etwas, das wünschte ich mir, das hätte ich früher gewusst, wusste ich aber nicht. Es gibt dieses schöne Rumi-Zitat, der Weg zeigt sich, wenn du ihn gehst oder so. Also sinngemäß ist, glaube ich, nicht wortwörtlich. Und so ist es. Man geht den Weg einfach und man muss vorher nicht wissen, wo er lang führt.
Das ist auch meine Erfahrung. Total schön, das immer wieder auch zu sehen bei den Menschen, die man begleitet, dass ja der Weg sich so unter die Füße schiebt.
Ja, schönes Bild.
In deinem Berufsleben warst du ja sehr erfolgreich und bist es noch. Und trotzdem, obwohl du diesen Erfolg hattest, gab es ja Zeiten, in denen du auch sehr unglücklich warst. Wann hast du gemerkt, dass deine berufliche Unzufriedenheit noch tiefere Ursachen hat?
Oh, das war auch ein längerer Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzog. Im Nachhinein würde ich sagen, habe ich ihn erst rückblickend verstanden. Und das, was ich aber schleichend immer mehr gemerkt habe, war, dass das, was mich lange Zeit so glücklich gemacht hat, einfach plötzlich nicht mehr funktionierte. Also ich hatte die tollsten Stars getroffen, ich habe Sting kennengelernt und Robbie Williams und Lionel Richie und bin zu MTV Awards geflogen und war beim Echo und habe auf Bühnen gestanden und vor 70.000 Menschen gesungen. Und das war natürlich alles sehr viel Dopamin, viele, viele geile Neurotransmitter und Hormone und Botenstoffe in meinem Gehirn. aber wie alles nutzte sich das über die Jahre ab. Und es hat mich sehr frustriert und auch sehr wütend gemacht, weil ich nicht verstanden habe, warum. Ich konnte nicht verstehen, warum ich das nicht mehr herbeiführen konnte und warum es nicht mehr gereicht hat und warum diese Leere eher immer größer wurde im Inneren. So. Also es war so ein bisschen, als sich die Katze in den Schwanz gebissen. Es war eher ein Prozess, der sich dadurch noch beschleunigte, dass ich konnte keinen Einfluss darauf nehmen und habe es nicht verstanden. Und heute rückblickend weiß ich, dass ich natürlich, wie die meisten Menschen vermutlich, diese innere Leere, die ich lange empfunden habe, aufgrund meiner Geschichte, aufgrund ja fehlender Nährung in meiner Kindheit, fehlender Wertschätzung, fehlender Anerkennung, fehlender Liebe, völliger Überforderung meiner Eltern, beider Elternteile, dass ich diese innere Leere versucht habe, durch äußere Umstände zu verändern. Durch Geld, durch Status, durch Karriere, durch Job, durch Aussehen, durch Schlanksein, durch was auch immer. Aber es ist nicht der Weg. Es funktioniert nicht. Und das wurde mir mehr und mehr bewusst. Und es war nicht so ein Moment, sondern es hat sich wirklich über viele, viele Jahre hingezogen. Und so das gesamte Bild wurde mir dann eigentlich klar, als ich durch diesen Prozess durch war.
Was würdest du sagen jetzt so im Rückblick, welche Rolle hat deine Kindheit, du hast ja gerade schon die Dinge angesprochen, was hatte das für Auswirkungen in deinem Berufsleben?
Ganz viele unterschiedliche. Also erstmal vielleicht mit den positiven zu beginnen. Ich versuche es jetzt ein bisschen trotzdem in a nutshell zu fassen, weil sonst führen wir dieses Gespräch 8 Stunden, glaube ich, wenn wir so ganz tief in die sehr komplexen Traumadynamiken einsteigen. Also ich habe als Kind, wie viele andere Menschen, nicht wie viele, sondern wie alle anderen Menschen, aufgrund der Lebensumstände, in die ich hineingeboren wurde, angefangen, Überlebensstrategien zu entwickeln. Und es macht unser autonomes Nervensystem von ganz alleine. Wir machen das nicht bewusst, sondern unser Gehirn versucht einige Dinge, um irgendwie Sicherheit zu kreieren. Es geht immer nur um Sicherheit fürs autonome Nervensystem. Wie kann ich Sicherheit herstellen? Und mein Organismus hat relativ früh, mit 7 oder 8, herausgefunden, wenn ich lustig bin und wenn ich hier die Entertainerin der Familie bin, ich habe damals stundenlang Bühnenprogramme von Otto Waalkes rezitiert. Also wenn ich die Entertainerin der Familie bin, dann entspannt sich hier die Lage. Dann lachen alle Erwachsenen und ich bekomme Aufmerksamkeit. Wir brauchen als Kinder unbedingt die Aufmerksamkeit. Ich meine, du bist zweifache Mutter, dem muss ich das nicht sagen. Wir brauchen als Kinder unbedingt die Aufmerksamkeit unserer Eltern. Also mein Organismus hat die Erfahrung gemacht und nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Wenn ich die Entertainerin unserer Familie bin, bekomme ich die Aufmerksamkeit meiner Eltern, ich bekomme den Applaus, ich bekomme die Anerkennung und die Situation hier entspannt sich. Und was unser Organismus dann macht ist, ah geil, das funktioniert, davon machen wir mehr. Und ich glaube, das war das Fundament für meine Karriere in den Medien. Und ich finde, ich stelle auch die waghalsige Theorie in den Raum, dass alle, die irgendwie im Entertainment arbeiten, auf der Bühne als Musiker, Kabarettisten, Schauspieler, Moderatoren, völlig egal, irgendwo im Herzen nicht gesehene Kinder waren oder nicht gehörte Kinder. Und so konnte ich dieses Loch dann zumindest eine Zeit lang als Erwachsene füllen, also dieses unbewusste Fundament, das habe ich schon sehr früh gegossen. Und ich finde es auch nach wie vor so interessant, dass dieses nicht gehörte Kind, also ich bin in meiner Familie immer so ein bisschen hinten runtergefallen, ich wurde oft vergessen, ich habe einen tief angelegten Glaubenssatz gehabt, ich bin nicht wichtig und ich war es auch lange nicht. Das muss man dazu sagen, ist nichts Eingebildetes, sondern meine Erfahrung ist, wenn wir solche ganz tief verwurzelten oder traumaverknüpften Glaubenssätze in uns verankern, dann gibt es dafür gute Gründe. So, und einer meiner war eben, ich bin nicht wichtig. Und dass ich dann ausgerechnet beim Radio landete, war ja eigentlich in Anführungsstrichen ein Zufall. Also, dass dieses nicht gehörte Kind dann 30 Jahre später in ein Mikrofon sprach und plötzlich hörten ihm 1,4 Millionen Menschen zu. Das ist natürlich eine Zeit lang, ist es sehr erfüllend. Sag ich mal, weil man denkt, oh, jetzt endlich, jetzt werde ich gehört, jetzt werde ich wahrgenommen. Aber das Mädchen, das ich war, es ist ein Fass ohne Boden. Es ist ein Eimer mit Loch, da kann man reinschütten ohne Ende, wenn diese Urwunde nicht versorgt wird. keine Chance.
Das ist super spannend, wie du das beschreibst. Und ich glaube, da ist was dran, dass gerade Menschen im Medienbereich,
das glaube ich auch,
aus dieser Anerkennung oder der Aufmerksamkeit einfach wahnsinnig viel rausziehen, was sie nicht hatten. Und spannend auch, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt was gefunden oder man ist erfüllt, dass es möglicherweise einfach auch nur eine Kompensation ist von Dingen, die man nicht hatte in der Kindheit.
Ja, es ist ja nur eine Theorie. Also ich kann da jetzt nicht mit Wissenschaft um die Ecke kommen, aber es ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich mit Menschen aus dem sogenannten Showbiz habe. Und nach allem, was ich über das Gehirn weiß und über das autonome Nervensystem, einfach auch total nachvollziehbar und logisch.
Du schreibst ja auch über Angst, über Einsamkeit und emotionale Kälte in deinem Buch. Wie würdest du sagen, hat dich dieses emotionale Erleben geprägt? Nicht nur beruflich, sondern auch darüber hinaus?
Auf jeden Fall in all meinen Beziehungen. Also man sagt, dass, und das ist keine Neuigkeit, das wusste Freud schon Anfang 1900, dass unser Unterbewusstsein sich in der Regel, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber dass unser Unterbewusstsein sich in der Regel nach dem ausrichtet und das autonome Nervensystem ist Teil des Unterbewusstseins, es arbeitet autonom, es fragt uns nicht um Erlaubnis, sondern es trifft Entscheidungen, die immer dem Überleben dienen. Das ist etwas, was super wichtig zu verstehen ist, finde ich. Und es richtet sich nach dem aus, was ihm vertraut ist. Also in meinem Fall, und betrifft viele Menschen, die mit Folgen von Komplextrauma durchs Leben gehen, manche auch oder viele auch ohne es zu wissen, bedeutete dies, mein Unterbewusstsein fand Sicherheit in der Unsicherheit. Also in anderen Worten, in instabilen Menschen, in nicht berechenbaren Menschen, in nicht verlässlichen Menschen, in emotional abwesenden Menschen, in Menschen, die mir so in Beziehungen, also Männer, die mir nur so Brotkrumen hinwarfen und ich habe so jeden dankend aufgenommen und habe im Grunde genommen immer wieder, ist ja so ein Phänomen aus der Psychologie, das wir schon sehr, sehr lange kennen, immer wieder versucht, diesen alten Urkonflikt endlich aufzulösen. Also das ist etwas, das wir ganz automatisch machen. Wir reinszenieren, ich setze das ganz bewusst in Anführungsstriche, weil das ist kein bewusster Prozess, das macht das Unterbewusstsein. Wir reinszenieren immer wieder eine ähnliche Situation, um den Urkonflikt endlich aufzulösen, um endlich eine Lösung zu finden. Das Gehirn ist 24/7 auf Fehlersuche und versucht, Lösungen zu finden und Schmerz zu vermeiden. Und so hat sich das bei mir in Beziehungen gespiegelt. Also ich habe mir sehr oft Repräsentanten meines Vaters ausgesucht, auch in Anführungsstriche, das habe ich auch natürlich nicht bewusst gemacht, aber Männer, die ja meinem Vater sehr ähnlich waren, der natürlich mein Männerbild total geprägt hat, aber auch die Themen meiner Mutter mitbrachten. Also im Grunde genommen habe ich mir immer wieder in Beziehungen, habe ich mich danach ausgerichtet, was ich kannte. Da hat sich das vor allem gezeigt, diese emotionale Kälte.
Und wann kam der Punkt? Also das eine ist ja das, was wir unbewusst machen und das andere ist der Punkt, an dem wir erkennen, oh, irgendwie trage ich dazu bei allem, was jetzt passiert. Also irgendwie habe ich einen Anteil daran oder ich begebe mich immer in Beziehungen, die XYZ. Ja, also wann kam dieser Punkt, als du gemerkt hast, so, oh, das hat irgendwie was mit mir zu tun und da möchte ich jetzt weiter gucken?
Den gab es tatsächlich im Sommer 2017 und ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Tag erinnern, denn zu dieser Zeit, also ich muss vielleicht vorwegnehmen, das Jahr 2016 war in meinem Leben, auch das ist nicht selten bei Menschen, eine Serie von so großen Live-Events. Also ich habe den Job gewechselt, ich bin umgezogen, eine Beziehung ging zu Ende, eine Freundin starb, ich musste den Hund einschläfern lassen und mein Vater starb, innerhalb von 7 Monaten das alles. Und dann habe ich das getan, was wir Menschen halt tun. Ich habe versucht, davor davonzulaufen und habe kompensiert wie irre, indem ich viel Alkohol getrunken habe, viel geraucht habe und vor allem sehr aktiv bei Tinder war. Und dort habe ich eine unglaublich demütigende Erfahrung gemacht. Ich hatte eine 3-Monats-Affäre mit einem Mann und das war Das war so ein Tiefpunkt, als das vorbei war. Und ich bin wirklich so wie schwer verwundet, meine Wunden leckend nach Hause auf allen Vieren gekrochen und habe dann tatsächlich mir diese eine Frage gestellt, nach der du jetzt gefragt hast, nämlich, was sagt es über mich aus, dass ich so jemanden gewählt habe? Also nicht, wie kann jemand nur so schlimm sein wie dieser Typ, sondern was sagt es über mich aus, dass ich dachte, mit so jemandem will ich zusammen sein, weil der war von Sekunde eins an eigentlich in seinem ganzen Sein total sichtbar. Der hat nicht vor, also man hätte es einfach sehen können, dass da waren viel Drogen im Spiel. Das war wirklich, wirklich übel. Und um auf diese Frage eine Antwort zu finden, bedeutete für mich nochmal zurück in die Traumatherapie. Und da war ich dann nochmal 2,5 Jahre und dann fing ein großer Umwälzprozess statt aus diesem, mein Unterbewusstsein, meine ganzen Kindanteile, alles Unversorgte in mir, alles noch Abgespaltene trifft hier in meinem Leben die Entscheidungen und ich kann nur hilflos zusehen und lande immer wieder im selben Schlamassel. Und dann fing es Step by Step an, dass Dinge aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kamen und ich wurde mir über meine eigenen Gefühlsmuster, Denkmuster, Verhaltensmuster, Beziehungsmuster mehr und mehr klar, was aber übrigens nicht bedeutet, ihr Lieben, das möchte ich ganz, ganz deutlich hier unterstreichen, dass es dann für immer vorbei ist. Also es kann trotzdem passieren, dass wir nochmal in alte Fahrwasser geraten oder ja, nochmal in alte Muster, weil diese neuronalen Verknüpfungen in unserem Gehirn, die sind einfach wahnsinnig stark. Und wir Menschen dürfen so milde sein mit uns und sanft, das zu verstehen.
Was würdest du sagen, war der Unterschied zwischen dieser Therapie zu denen davor oder der davor?
Also in den Jahren, ich war 4 Jahre in der Therapie und dann war ich 3,5 Jahre raus und dann bin ich nochmal 3 Jahre zurückgegangen. Dann war ich 5 Jahre raus, jetzt bin ich aktuell wieder und finde es auch super, immer wieder hinzugehen, weil jetzt nämlich ich wieder so eine Serie hatte, also Trennung, Freund gestorben und meine Mutter ist verstorben vor ein paar Monaten. Und der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Staffel, sag ich mal, war, dass ich in der ersten Serie einfach noch unheimlich viel im Kopf war. Also ich habe unheimlich viel geredet und habe auch viel über andere geredet oder schon auch mal von zu Hause erzählt, aber ich hatte zu meinen Gefühlen überhaupt keinen Zugang. Es hat, glaube ich, 6 Jahre gedauert, dass ich in der Therapie weinen konnte. Ich hatte überhaupt keinen Zugang. Und das hat sich dann ab 2017 in kleinen Schritten angefangen zu verändern, dass ich mehr und mehr auch mit meinen Gefühlen, ich glaube vor allem über diese wahnsinnige, über diese demütigende Erfahrung, wo viel, ja, einfach die Verletzung so riesig war, dass ich konnte nicht mehr davor weglaufen. Ich habe es einfach gespürt im Körper. Und das lief dann nochmal so über 2,5, 3 Jahre und zeitgleich habe ich irgendwann angefangen, eine Ausbildung zu machen mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie. Und das war für mich sehr hilfreich, weil ich somit die Dynamiken in meinem Körper angefangen habe zu verstehen. Also, was passiert da eigentlich im Gehirn? Warum spalten wir ab? Was sind die Überlebensstrategien und Überlebensreaktionen des autonomen Nervensystems? In was für Zuständen war ich eigentlich in den letzten Jahren, die ich für ganz normal hielt? Aber die Überlebensreaktion waren, also ich war, wie viele Menschen mit Traumafolgen eigentlich über Jahrzehnte nur im Überlebensmodus.
Jetzt ist es ja eher unangenehm, würde ich mal behaupten, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, weil es so viel hervorholt, was vielleicht ja unterbewusst sowieso da ist, aber das dann nochmal so ins Bewusstsein zu rufen, dass ich mir vorstelle, dass viele Menschen da vielleicht auch gar nicht so den Mut oder den Wunsch nach haben. Was glaubst du, kann helfen, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas, was mich belastet, den Mut zu fassen, dort auch hinzugucken und dem nachzugehen?
Also ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, ist mal die erste Tür. Meine Erfahrung ist, dass die bereit sind hinzuschauen, also nochmal, unser Gehirn möchte Schmerz vermeiden. Und wenn der Schmerz in der Vergangenheit ist, dann wird das Gehirn gute Argumente finden, dort nicht hinzugehen. Dessen darf man sich einfach bewusst sein. Das Gehirn sagt jetzt nicht von sich aus, geil, Therapie, komm, wir gehen ins Trauma. Aber meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die bereit sind und die Kapazitäten haben, also man braucht ja auch, ich finde, Heilung ist kein Nebenjob. So, man braucht auch Kapazitäten. Also im Umfeld sollte eine gewisse Stabilität vorhanden sein. Das ist, glaube ich, auch ein totales Fundament. Und die Menschen, die bereit sind hinzuschauen, die schauen sowieso irgendwann hin. Die muss man nicht groß überreden und überzeugen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nichts bringt. Egal ob im Freundeskreis, in Partnerschaften, fünfmal nicht. Also einen Partner oder eine Partnerin dazu zu bringen, in die Therapie zu gehen, funktioniert, glaube ich, selten so. Und erzeugt eher auch Widerstand. Also Druck erzeugt Widerstand. Und um auf deine Frage zurückzukommen, manchmal braucht es, also der erste Schritt ist oft der schwerste. Ich glaube vor allem, und das ist ja auch die Zeit, in der wir leben, endlich ist das möglich. Trotzdem höre ich immer noch, dass Menschen sagen, ja, ich kenne auch jemanden, der war schon mal in Therapie. In den Generationen, die jetzt in den 20ern sind, ist das was völlig anderes. Da ist jeder Zweite in Therapie. Die sprechen ganz normal über Depressionen und Angstzustände. Aber in meiner Generation ist es immer noch so, oh, wirklich eine Therapie, oh, so. Und das muss aufhören. Das muss aufhören. Und ich glaube, je normaler das in der Gesellschaft besprochen wird, umso geringer ist dann auch die Hemmschwelle, sich an jemanden zu wenden, der einem weiterhelfen kann auf seinem ja auch beruflichen Weg, also auch berufliche, wenn man so beruflich stuck ist, so festgefroren oder man bleibt in einem toxischen Unternehmen, obwohl man weiß, dass man in einem toxischen Unternehmen arbeitet, sich die Frage zu stellen, warum schaffe ich es nicht zu gehen? Oder an was erinnert mich das hier? Häufig wiederholen sich Familienmuster in Firmenstrukturen, das ist ganz interessant. So, also auch da ist das Unterbewusstsein ausgerichtet.
Wie war das bei dir? Konntest du da Familiendynamiken im Arbeitskontext nachvollziehen oder wiedererkennen?
Na klar, vor allem bei mir. Also um jetzt mal nur von mir zu sprechen und nicht Kollegen oder Vorgesetzte, die vielleicht noch in Charge sind, hier hinzuhängen. Aber natürlich, was mein Verhalten anging, ist es mir immer wieder passiert, dass ich in kindlichen Anteilen gelandet bin. Also dass ich in Gehaltsverhandlungen plötzlich 8 Jahre alt war. Und mit Tränen gekämpft habe, obwohl ich einfach mehr Geld wollte. Und dieses, ja, du musst es dir nur wert sein und so. Ja, aber wenn du keinen Selbstwert hast, dann bist du es dir nicht wert. Dann kannst du noch 15 Mal hingehen und wutwichtel sein, sagen, will aber mehr Geld. Du wirst es nicht bekommen. Und mich auch da beruflich zu emanzipieren, das fand ganz automatisch als Nebenprozess in dieser zweiten Therapieserie statt, zwischen 2017 und 2020, wo ich wirklich auch auf beruflicher Ebene erwachsen geworden bin und gelernt habe in einer, vielleicht muss man das kurz ein bisschen tiefer erläutern, weil sonst ist es schwer nachvollziehbar. Momentan ist dieser Begriff People-Pleasing so in aller Munde und People-Pleasing ist aus der Sicht der Psychotraumatologie und nicht nur dort, sondern aus der Sicht der Psychologie eine Überlebensstrategie, eine Überlebensreaktion. Also die richtige Formulierung wäre die Fawn-Response. Das ist das Prinzip der Unterwerfung. Und das ist eine richtig ernste Angelegenheit. Also People-Pleasing ist nicht ein blöder Charakterzug, den wir mal ebenso über Bord werfen, sondern es ist eine Überlebensstrategie des autonomen Nervensystems. Wir legen das nicht einfach ab wie ein altes T-Shirt, sondern man muss diese Dynamik erstmal begreifen. Dann muss man anfangen zu erforschen, warum, wo kommt das her? Welche neuronalen Verknüpfungen in meinem Gehirn, welche Synapsen haben immer noch das Gefühl, sie müssten hier um die Unterwerfung gehen? Welche Glaubenssätze hängen damit zusammen? Es ist einfach ein ganz subtiler und tiefer Prozess, also der an der Oberfläche nicht für nachhaltige Veränderungen sorgt. Ist zumindest meine Erfahrung. Und durch dieses, ich finde, Heilung ist auch Erwachsenwerden, also raus aus den kindlichen Strategien, raus, ich bin ein braves Mädchen, ich bin immer hübsch angezogen, ich mache alles, was ich soll, weil dann ist Mama zufrieden und Papa ist nicht böse. So, das wiederholt sich oft in Firmen auch bei Menschen. Ich beobachte das jeden Tag, egal ob Männer oder Frauen. Und das ist ganz schön, wenn man durch diesen Prozess durch will, weil daraus entsteht ein, wie Eckhart Tolle es nennt, Nein von hoher Qualität. Das heißt, wenn ich früher zu allem Ja gesagt habe, um dann aufzulegen und mich total über mich zu ärgern, dass ich wieder Ja gesagt habe, obwohl ich Nein meinte, ist heute ein Nein von hoher Qualität. Und das Interessante ist, Und jetzt sind wir bei dieser feinstofflichen Ebene und der Kommunikation zwischen unseren Nervensystemen, die ganze Zeit stattfinden. Also unsere Nervensysteme interagieren 24/7 miteinander. Das Gegenüber spürt das. Das Gegenüber spürt, dass ich das Nein, das ich ausspreche, auch so meine. Und dann ist sofort Stille. Und das ist eine schöne Erfahrung.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Und das Witzige ist, mit Kindern merkt man es ja auch sofort. Ne? Also wenn ich mein Nein meine, meine Söhne bekommen das auf jeden Fall mit. Wie war es für dich, als du erkannt hast, dass deine Eltern dich ja auf ihre Weise verletzt haben? Also meine Erfahrung im Coaching ist, dass oft so ein Schutz da ist um die Eltern, die bloß nicht irgendwie kritisieren, auch nicht im Nachgang irgendwie denen was unterstellen. Und häufig ist es ja so, also kaum einer geht unbeschadet aus einer Erziehung hervor, weil wir mit Menschen zu tun haben. So auch meine Söhne werden irgendwann mit mir sprechen und sagen, ja, warum war das eigentlich so oder dies oder das? Damit rechne ich ganz fest, auch wenn ich natürlich mein Bestes bemühe. Aber wie war das für dich, als du so erkannt hast, dass deine Eltern schon auch einen großen Anteil daran haben, mit welchen Sachen du heute zu kämpfen hast oder hattest?
Ich hatte den Vorteil, dass ich das immer wusste. Also die Ereignisse in meiner Kindheit waren so offensichtlich, dass mir klar war, das ist überhaupt nicht normal gewesen, das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich kenne aber viele Menschen, auch Menschen in den 50ern, die immer noch nicht müde werden zu betonen, wie total glücklich ihre Kindheit war. Wo ich mal ein bisschen skeptisch werde, wenn man das so ganz oft betont. Und vor allem, wenn man sich aber an nichts erinnern kann. Das ist auch mal ein ganz interessantes Indiz. Und diese Notwendigkeit, Vater und Mutter zu schützen, ist auch biologisch bedingt. Also wir haben als Kinder eben nur diese beiden Bindungspersonen oder eine von beiden, je nachdem, wie die Familienverhältnisse sind, ob es beide Eltern noch gibt oder nur Vater oder nur Mutter. Es ist eine biologische Notwendigkeit, die Eltern zu schützen. Das heißt, das bis ins Erwachsenenalter zu tun, ist eine kindliche Strategie. Und ich glaube, dass es vor allem darum geht, das anzuerkennen, dass die Eltern keine Heiligen waren. Es geht nicht darum, die Eltern zu diskreditieren oder schlecht zu machen oder ihnen Vorwürfe zu machen oder ihnen die Schuld zu geben. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass sie ihre Verantwortung als Eltern nicht übernommen haben. Also Schuldzuweisungen führen nicht in die Heilung. Sondern es geht eher darum, was ja im Grunde genommen auch jeder gute Therapeut und jede gute Therapeutin versucht, die Klienten mitzunehmen auf einer Metaebene und zu lernen, die Dinge mal objektiv zu betrachten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel die Mutter schützt, obwohl vielleicht offensichtlich, keine Ahnung, vielleicht die Mutter das Kind geschlagen hat oder Alkoholikerin war oder was auch immer, dann geht es ja auch in der Therapie darum, dass man gemeinsam auf eine einigermaßen objektive Metaebene geht und mal die Tatsache betrachtet, dass da etwas in uns noch die Mutter schützt. Und wie alt das denn wohl ist, zum Beispiel, also ich will jetzt hier nicht therapeutisch arbeiten, darf ich auch gar nicht, aber das wäre der Ansatz. Also ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern die Eltern zu schützen ist eine, wie gesagt, biologische Notwendigkeit. Und da die Eltern so ein bisschen vom Sockel mal zu nehmen, und sie als Menschen anzuerkennen und nicht als unfehlbare Götter, weil ich auch sicher bin, dass jeder Elternteil immer das Beste gibt, was er oder sie in der Lage ist zu geben. Und manchmal muss man leider auch sagen, ist es wirklich nicht besonders viel? Und ich finde, wir müssen auch öffentlich anfangen, darüber zu sprechen, dass eben nicht jede Mutter ihr Kind liebt. Das stimmt einfach nicht. Und nicht jeder Vater liebt sein Kind. Und das ist einfach mal eine Tatsache, die weder positiv noch negativ ist, sondern die ist einfach, wie sie ist. Und es gibt vielleicht Gründe dafür. Ich gebe ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte vor 3 Wochen eine Familienaufstellung. Und ich hatte mein Leben lang das Gefühl, dass meine Mutter mit mir nichts anfangen konnte. Und dass ich nicht das Kind war, das sie eigentlich wollte. Also ich hatte immer das Gefühl, meine Mutter steht etwas ratlos vor mir. Es gab wir konnten keine Verbindung aufbauen. Ich habe mich oft auch in Bezug auf sie gefühlt wie ein Alien, also als würde sie mich auch so betrachten. Und in dieser Familienaufstellung vor 3 Wochen, wo ja dann Stellvertreter in die Rolle der Elternteile gehen, hat sich das bestätigt. Das heißt, die Stellvertreterin meiner Mutter stand auf diesem Feld, was ist ja absolut magisch und unerklärlich, was dort passiert bei dieser Aufstellungsarbeit, die ist ja wirklich phänomenal. Und obwohl die nichts über mich wusste, sagt, ich fühle da gar nichts, ich kann da keine Verbindung herstellen. Und das bleibt für immer traurig und untröstlich. Und doch habe ich dort gesessen. Man sitzt ja dann am Anfang erst als Beobachterin und schaut sich diese Szene an und schaut sich die Stellvertreter an und was sich da so entwickelt. Und doch saß ich da, mir liefen die Tränen, weil ich darüber einfach traurig war. Und gleichzeitig dachte ich, ich habe mir das nicht eingebildet. Ich habe mir das nicht eingebildet. Und das ist etwas, das für Menschen mit Traumafolgen häufig unendlich entlastend ist. Dieses, ich habe mir das nicht eingebildet, weil, um nochmal auf deine Frage zu kommen, wir häufig, was unser Gehirn macht, wenn wir klein sind, ist, es bildet sogenannte Introjektionen. Das heißt, es internalisiert äußere Repräsentanten es internalisiert innere Repräsentanten äußerer Bezugspersonen, die in unserem Leben eine wesentliche Rolle gespielt haben. Das heißt, in jedem von uns gibt es aufgrund unserer Spiegelneuronen ein Spiegelbild unserer Mutter, ein Spiegelbild unseres Vaters, es können Großeltern sein, Geschwister, es können auch Lehrer sein. Und diese inneren Repräsentanten denken und sprechen und handeln und fühlen häufig so wie die externen Personen, also wie die reale Mutter im Außen. Also wenn jemand sagt, ich will auf keinen Fall werden wie meine Mutter, dann muss ich immer ganz vorsichtig andeuten, dass es auf jeden Fall in uns allen einen Teil gibt, der die Mutter repräsentiert und der von der Mutter ganz viel übernommen hat. Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Und das alles so ein bisschen aufzudröseln, ist eine wundervolle Arbeit, die niemals endet. Also auch ich habe in der Familienaufstellung wieder Dinge über mich erfahren und auch über die Familie erfahren, die halt so das nächste Puzzlestein an den Platz haben purzeln lassen, wo es hingehört. Und häufig ist es so, dass wir etwas glauben oder das Gefühl haben, wie zum Beispiel in meinem Fall, meine Mutter konnte mit mir nichts anfangen, aber das, was wir gespiegelt bekommen aus der Familie, ist immer, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht, das bildest du dir ein. So. Und das ist schrecklich, weil das ist wie Gaslighting im Narzissmus. Das ist, unsere Wahrnehmung wird demontiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir etwas wahrnehmen, dann ist da wahrscheinlich auch ein großes Stück Wahrheit mit drin. So. Und für mich ist es immer wieder entlastend und ich beobachte das auch bei Klienten, wenn die feststellen, ich habe mir das nicht eingebildet, sondern das, was ich als Kind gefühlt habe, war so. Aber das muss man sich dann auch erlauben als Erwachsener, ne? Und wenn solange da diese Strategie, nein, Mama war wunderbar und unsere Mutter hat alles für uns getan und es mag auch sein und sie kann uns nicht das gegeben haben, was wir gebraucht hätten. Sowohl als auch.
Ja, es kann beides gewesen sein. Was hat sich für dich verändert, seitdem du deine Geschichte angenommen hast, emotional, körperlich, beruflich?
Alles. Alles. Es hat sich alles verändert, was das Bewusstsein angeht. Und doch passiert es mir immer wieder, dass ich in alten Mustern lande, weil eben, wie gesagt, diese neuronalen Verknüpfungen in unserem Gehirn, die sind nun mal da, die kriegen wir auch nicht weg. Also jeder, der in irgendwelchen Programmen sagt, also in Online-Kursen oder in irgendwelchen Wochenendseminaren, lösche deine alten Programme, das ist großer Unfug. Wir können alte Programme nicht löschen, weil es sind neuronale, es sind Synapsen, es ist etwas Neurophysiologisches. Und auch ich bin nicht davor geschützt, immer mal wieder in ein altes Verhaltensmuster zu tappen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in solchen Momenten dann danach sehr milde mit sich zu sein und zu sagen, ja, okay, es ist schon wieder passiert, es ist nicht schlimm, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber es hat meinen Blick auf mich verändert, es hat meinen Blick auf die Menschen verändert. Ich sehe ganz viel innere verletzte Kinder in Führungsetagen, in Vorstandsetagen, in Meetings, auf der Straße, in der U-Bahn, im Supermarkt, an der Supermarktkasse. Und ich glaube, dass wir leben wirklich in verrückten Zeiten und es scheint ja auch immer verrückter zu werden. Also ich weiß, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, als du bei mir zu Gast warst, da war es ja schon verrückt, aber es hat ja doch nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, würden wir uns alle kollektiv den verletzten Kindern in uns zuwenden und die verletzten Kinder im anderen sehen und erstmal uns mit einer Riesenportion Mitgefühl und Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge begegnen und dann auf dieser Ebene anderen begegnen, dann wäre die Welt in einem anderen Zustand. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also für mich hat es alles verändert. Wie ich esse, was ich esse, Alkohol, Zigaretten, alles überhaupt gar kein Thema mehr in meinem Leben. Und zwar nicht, weil nicht über den Kopf gesteuert, so das macht man nicht, sondern es ergab keinen Sinn mehr.
Welche Rolle spielt deine Intuition mittlerweile?
Jede. Die einzige, ehrlich gesagt. Jede. Ich versuche dann immer noch im Nachhinein abzuwägen, also der Verstand, im besten Fall haben wir eine schöne Heart-Brain-Coherence, also eine Herz-Hirn-Kohärenz und die beiden arbeiten Hand in Hand. Aber mein erster Gradmesser ist immer die Intuition. Und gerade in den letzten Jahren habe ich mehr denn je gelernt, meiner eigenen Wahrnehmung und Intuition zu vertrauen, weil ich mich einfach nie irre. Also nicht ich, sondern die Intuition irrt sich nie, also der Instinkt irrt sich auch nie. Und muss es kurz überprüfen, ob das stimmt. Ich wüsste zumindest keinen Fall. Ich kann es natürlich auch nicht immer überprüfen. Aber Trauma macht den Verstand zum Herrscher unseres Seins. Also je mehr der Körper noch im Überlebensmodus gefangen ist, und Trauma ist etwas, das im Körper gespeichert ist, umso mehr versucht der Verstand in unserem Leben die Kontrolle zu haben, um Sicherheit, eine Scheinsicherheit zu kreieren. Und dann bleiben wir eben lange in Berufen oder wir bleiben in der Festanstellung, weil die Selbstständigkeit zu bedrohlich ist oder wir bleiben in einer toxischen Beziehung oder was auch immer. Und bei mir war es so, und das beobachte ich auch bei Klienten, je mehr der Körper in Sicherheit kommt, in anderen Worten, je mehr wir rauskommen aus diesem kontinuierlichen hohen oxidativen oder traumatischen Stress, in dem viele von uns leben, indem wir anfangen, kleine Parameter zu verändern, zum Beispiel mal jeden Tag 20 Minuten spazieren zu gehen oder sich mal mit der eigenen Schlafhygiene zu beschäftigen oder herauszufinden in kleinen Schritten, was tut mir eigentlich gut. Also sprich, je mehr der Körper in Sicherheit kommt, je weniger Stress im Körper ist, umso mehr legt der Verstand auch seine Kontrollinstanz ein wenig zur Seite. Und dann haben wir auch haben wir einen ganz anderen Zugang auch zur Intuition, weil wenn im Kopf die ganze Zeit Lärm ist und der Kopf die ganze Zeit auf einen einredet, gerne ja morgens zwischen 3 und 4 oder auch um 4:30 in der Früh, wie sollen wir denn dann Zugang zu unserer Intuition haben? Wir nehmen ja gar nichts wahr im eigenen Körper.
Und ich glaube, da vielleicht hast du auch danach gesucht, ist nochmal wichtig, glaube ich, zu gucken, dass Intuition nicht ist, aus einer Emotion heraus zu reagieren. Ja, also wenn meine Wut mir sagt, ja, das ist jetzt aber richtig, das ist nicht gemeint. Oder wenn meine absolute Begeisterung sagt, das ist jetzt das Ding und jetzt muss ich sofort anfangen und alles umstellen. Sondern es geht eigentlich um diesen Ort der inneren Ruhe, der inneren Sicherheit, das Gefühl eben zu haben, etwas ist stimmig, abseits von allen Emotionen, die ja kommen und gehen.
Super wichtiger Punkt. Vielen Dank für die Ergänzung. Genau, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine mangelnde Impulskontrolle. Ist übrigens auch ganz klassisch für Trauma. So, ich halte es für eine gute Idee, jetzt meine Beziehung zu beenden.
Oder den Job zu kündigen.
Genau, oder den Job zu kündigen. 3 Wochen später, fuck. Da verweise ich gerne auf das wunderschöne Zitat von Viktor Frankl: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum haben wir ja in der Regel einen ganz guten Zugang zu unserer Intuition. Aber ganz wichtig, Intuition ist nicht Impuls. Das ist ein großer Unterschied. Also gerade wenn so kamikaze-mäßig von einer Sekunde auf die andere irgendetwas absolut unabdingbar erscheint. Und nein, das muss jetzt sofort, du musst dich trennen und zwar, du musst jetzt kündigen und zwar sofort. Da ist auch Vorsicht geboten. Kann im dümmsten Fall holen wir so blutige Nase. Aber Intuition, also fehlende Impulskontrolle ist ja etwas eher sehr Lautes, mit einer sehr hohen Energie geladenes. Und Intuition ist für mich was ganz Leises.
Kathi, was möchtest du Menschen sagen, die spüren, da ist irgendwie noch mehr in mir, da geht vielleicht auch noch mehr, da blockiert mich aber möglicherweise noch was, die sich aber nicht trauen, loszugehen? Was würdest du diesen Menschen raten?
Fang klein an. geh den Weg und fang klein an, lies ein Buch, hör einen Podcast. Vielleicht hast du diesen Podcast jetzt hier gehört und irgendwas ist in Resonanz gegangen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir unsere Ansprüche extrem nach unten schrauben und uns erlauben zu heilen und erlauben, auf diesen Weg zu gehen, der nochmal ein lebenslanger ist. Und nicht, ich muss das jetzt innerhalb von 6 Monaten, muss ich meine Kindheit aufgearbeitet haben und meine Träume verwirklichen und dann manifestiere ich mir alles, was ich will in mein Leben. Da fängt es an, mal die Anspruchshaltung an uns selber ein bisschen zu reduzieren und uns erlauben, Menschen zu sein und fehlerhaft zu sein und eben auf der Reise zu sein, auf der wir alle sind. Und auf jeden Fall ist es immer eine Empfehlung, sich eine Unterstützung zu holen, egal in welcher Form. Ob das durch Therapie ist oder durch Coaching oder meinetwegen durch Energiearbeit oder erstmal eine Heilpraktikerin oder ein Heilpraktiker, dem man vertraut, überhaupt mal sich jemandem zu öffnen und diesen Weg nicht alleine glauben gehen zu müssen, weil wir müssen das nicht alleine machen. Und die Verena König, eine sehr bekannte deutsche Traumatherapeutin, hat es in ihrem aktuellen Buch auf dem Titel so schön formuliert: Trauma geschieht in Beziehung, aber Trauma heilt eben auch in Beziehung. Und wir müssen das nicht alleine schaffen. Und gerade für diesen bewussteren Blick auf uns und unsere Strategien braucht es oft ein Gegenüber mit dem, weil wir sind, was uns selber angeht, immer betriebsblind und haben blinde Flecken, die wir nicht sehen können. Und dafür braucht es einfach jemanden, der neutral ist. Und das ist in der Regel nicht der Partner oder die beste Freundin.
Kathi, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wer mehr über deine Geschichte erfahren möchte, sollte dein Buch lesen, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Es heißt Wie ich wurde und wird auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Kathi, vielen Dank und alles Gute für dich.
Ich danke dir sehr für die Gelegenheit, über mein Herzensthema sprechen zu dürfen und freue mich, dass wir verbunden sind. Danke dir. Tschüss.
Wenn du das Gefühl hattest, dass Kathis Geschichte etwas in dir angestoßen hat, dann nimm dir gerne Zeit dafür. Du musst nicht alles sofort ändern, aber du darfst beginnen, genauer hinzuschauen. Wie Kathi so treffend gesagt hat, Heilung ist kein Nebenjob und sie muss auch kein einsamer Weg sein. Vielleicht war dieser Podcast für dich der erste Schritt, vielleicht hast du dich in manchem oder vielem wiedererkannt und vielleicht weißt du jetzt auch ein bisschen klarer, da ist noch mehr möglich, auch für mich. In den nächsten 2 Wochen erscheinen noch 2 ausgewählte Abschiedsfolgen. Einmal habe ich einen Gast für dich, der schon einmal hier war und den ich besonders schätze. Und das andere Mal erzähle ich noch mehr darüber, wie dieser Veränderungsprozess bei mir abgelaufen ist, was meine Beweggründe sind und auch, wo es für mich als nächstes hingeht. Und danke an dieser Stelle auch Kathi für ihre Offenheit, ihre Klarheit und ihr Vertrauen. Und ihr Buch, Wie ich wurde, findest du natürlich in den Shownotes. Ich danke dir, dass du bis hierhin wieder dran geblieben bist. Freue mich, dich in der nächsten Woche wieder hier zu sehen und wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Alles Liebe, deine Janike.